Weil es noch einen gibt, der so liebt wie Jesus, ist auch die Gastfreundschaft, die wir in der Bibel sehen, eine einzigartige. Wir haben heute die dritte Predigt, wie sollen wir denn leben als Christen in der Zeit, wo wir drinstehen und in der Gesellschaft, wo wir drin leben, wir sollen gastfreundlich sein. Und unsere Gastfreundschaft soll eine einzigartige sein, weil die Liebe von Gott eine einzigartige Liebe ist. Und jemand hat mir ein Mail geschrieben letzte Woche und hat gesagt, wir haben Gäste gehabt, nicht Gäste, Entschuldigung, wir haben Arbeiter gehabt im Haus. Die haben etwas geflickt im Haus. Und dann hat mein Mann, ich nicht, mein Mann, hat die Idee gehabt, wir könnten sie einladen zum Mittag, dann müssen sie nicht ins Restaurant gehen. Und ich musste ein bisschen kämpfen mit dem, hat dann die Frau geschrieben, weil ich nicht gerade parat war. Und dann haben sie gleich irgendetwas auf den Tisch gebracht daheim und sie haben das Tischgebet gesprochen und irgendwo noch einen Satz über Jesus eingeflochten. Und das Ganze ist nur passiert, weil der Mann die Predigt gehört hat vom letzten Sonntag. Das habe ich gefunden, super. Jetzt hoffe ich auf ganz viele E-Mails von euch, weil ihr kreativ werdet. Und kreativ werdet ihr tatsächlich. Weil jemand anders hat gesagt, wir sind in der Familie in der Phase, wo unsere Kinder klein sind, die Kleinkindphase. Und wir haben damals unsere Gäste oder Leute nicht wollen als Gast einladen, weil unsere Kinder damals nicht ausgegessen am Tisch. Und unsere Kinder sollten ja eigentlich artig sein, wenn Gäste da sind. Wir sollten anständige Kinder haben. Und weil sie es nicht sind, haben wir Gäste nicht eingeladen. Und dann haben sie eine gute Idee gefunden. Wir tun die Zeit, wo Gäste da sind, tun wir zu erziehungsfreien Zeiten deklarieren. Und unsere Kinder müssen nicht folgen, unsere Kinder müssen nicht ausessen. Und ich habe den leiseligen Verdacht, dass die Kinder immer wieder die Eltern sagen, wenn tun wir wieder Gäste einladen. Weil das ganz gute Zeiten sind für die Kinder. Und für die Eltern ist es entspannt und sie haben den Stress nicht, dass ihre Kinder artig sein müssen und es passt alles. Und so finde ich es unlässig, dass ihr am Experimentieren seid. Was heisst es jetzt für uns mit unserer Persönlichkeit, für uns mit unserer Lebenssituation, wo wir drin sind, zum Anfangen Gastfreundschaft zu leben, die christliche Art von Gastfreundschaft, weil das haben wir gesehen im ersten Gottesdienst, oder? Wenn wir zusammen essen, läuft geistlich viel mehr, als wir denken. Und wir haben gesehen letzten Sonntag, dass Gott möchte, dass wir die christliche Art von Gastfreundschaft leben. Und das heisst, dass wir alle Menschen ohne Unterschied willkommen heissen. Und was ist der Grund, warum wir das sollen? Für die, die da waren, warum sollen wir alle Menschen willkommen heissen? Kann ich ein Stichwort hören? Muss ich die Predigt nochmal halten? Also, bring die Folie vom letzten Sonntag bitte. Nein, das war jetzt ein Witz. Der Grund ist, weil Jesus sagt, wenn ihr einem Menschen willkommen heissen bei mir, heisst ihr mich willkommen. Und hinter dem steckt die Ebenbildlichkeit Gottes. Wir haben in der Bibel, in der jüdisch-christlichen Weltanschauung eine Überzeugung, dass jeder Mensch, und damit meinen wir jeder Mensch, die Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt. Und egal wer du lädst Gott ein. Und wir behandeln jeden auch dementsprechend. Und das hat in der ersten Kirche dazu geführt, dass eine Radikalität von der Gastfreundschaft gelebt worden ist, die völlig anders war wie alle anderen Arten von Gastfreundschaften in den ersten Jahrhunderten. Die haben sogar ihre Feinde gastfreundlich behandelt. Kein Wunder, dass die ersten Christen die Herzen der Gesellschaft erreicht haben und zu einer völligen Umwälzung geführt haben. Der Punkt ist natürlich der, die haben das nicht von Anfang an weg können. Die sind nicht zum Glauben gekommen, die ersten Christen, und dann haben sie gerade alles richtig gemacht. Die haben noch Korrektur gebraucht. Sie haben Gastfreundschaften so gelebt und Gott kommt und sagt, nein, liebe Christen, wenn ihr Gastfreundschaft lebt, will ich, dass ihr sie so lebt. Es hat Korrektur gebraucht und wir schauen heute einen Korrekturtext an miteinander und flechten dann so ergänzende, erklärende Texte rein. Es ist ein Text, den die einen von euch vielleicht kennen, 1. Korinther Kapitel 11. Und ich fange mal an lesen. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Scheinbar hat er das Lob ausgesprochen vorher, da der Paulus, und jetzt kommt er mit der Kritik. Das ist ja etwas, was man auch säkular lernt, bevor du Kritik bringst. Dann musst du etwas Positives sagen, das ist ein bisschen das, was er da macht. Und dann sagt er, ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern, jetzt kommt ein ziemlich hartes Wort, schadet. Das ist ein grosses Wort und er sagt da, was ihr macht, wenn ihr zusammenkommt, schadet der Gemeinde. jetzt Zusammenkünfte, da ist also die Rede von einem Anlass von der Gemeinde. Wir tun jetzt also thematisch ein bisschen wechseln von «Du lässt jemanden zu dir heim privat ein». Wir rutschen jetzt rein in die Gastfreundschaft, die Gemeinde leben soll. Aber wir müssen wieder aufpassen, Kirchen am Anfang der Zeit, die haben nicht so Gebäude gebaut wie das hier oder Kathedralen, die haben sich in den Häusern getroffen, vermutlich von den reicheren Leuten aus der Gemeinde. Das hat vielleicht so ausgesehen, so ein römisches Haus, das Atrium haben wir da und ihr seht das Brünneli und oben im Dach jetzt ein Loch, wo das Regenwasser reingeht. Wir wissen, wie die Häuser ausgesehen haben, das sind grosse Häuser gewesen. Da hat man 20, 30 bis 50, 60 Leute einladen. Das sind dann Gottesdienste da, ganz an einem schönen Ort. Da würde ich auch in den Gottesdienst gehen. Oder im Garten raus, das hat dann vielleicht etwa so ausgesehen. Und dann hat es ein paar Leute in der Gemeinde, die waren wohlhabender, die hatten ein grosses Haus. Und Gottesdienste haben bei ihnen privat stattgefunden. Jetzt, die Leute, die so als Gastgeber auftreten sind, die haben gewusst, wie man Gastgeber ist. Die haben das nämlich erlebt in ihrem alten Leben, wo sie noch nicht mit Jesus gelebt haben. Und das ist oft völlig anders gelaufen, wie da, wie Jesus gedacht hat. Ich gebe euch ein Zitat von Martial. Gerade so nach der Zeit von Jesus schreibt er da in seinem Epigramm. Wenn man mich schon zum Essen einlädt, warum serviert man mir dann nicht das gleiche Essen wie dir? Dir gibt man Austern, die im Lago di Lucrino gemästet wurden. Das ist ein kleiner See in Italien, wo die besten Austern von der Welt hergekommen sind damals. Während ich eine Muschel aus einem kleinen Loch in der Schale heraussaugen muss, ich muss das Ding rauszwingen, während du so eine offene Schale hast und das so richtig rausschlürpfen kannst. Warum eigentlich? Du bekommst Steinbutt, das ist ein feiner Fisch, während ich nur Glattbutt, das ist so ein allgemeiner Fisch war, kriege. Eine goldig gebratene, fetttriefende Turteltaube glotzt dich mit aufgeblähtem Magen an. Aufgebläht warum? Vielleicht haben sie Reis reingestopft, dann ist der Reis fein, oder? Und so weiter. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist das ein Zeichen von Delikatesse gewesen, der aufgeblähte Magen. Ich jedoch eine Elster, die in seinem Käfig verreckt ist. Wieso esse ich ohne dich, Ponticus, wenn ich doch mit dir esse? Spannende Aussage. Was wir hier sehen, ist, gesellschaftliche Unterschiede werden auf problematische Art sichtbar gemacht bei diesen Festen und dadurch werden sie verstärkt. Also wenn da Gastfreundschaft stattgefunden hat, hat man sichtbar gemacht, was die gesellschaftlichen Unterschiede sind. Und dadurch, dass man sie sichtbar gemacht hat, hat man sie auch verstärkt und betoniert, verfestigt. Das war jetzt ein Beispiel, wo man von jemandem, der unten da, das erlebt hat. Und wer ist der, der das definiert hat, wie es läuft an dem Gastmahl? Wer definiert, wer was überkommt? Natürlich der Gastgeber. Von dem ist jetzt nicht gross die Rede, wir wissen nicht, wie er heisst. Aber der Gastgeber ist der, der definiert, du kommst das über und du kommst das über. Gastgeber ist wichtig. Jetzt schauen wir das Beispiel an von jemandem, der das von oben her erlebt. Das ist der Plinius, der war ein Anwalt und Senator. Also viel höher rauf kommst du nicht mehr in der damaligen Gesellschaft. Da hat es noch den Kaiser gegeben. Und der schreibt in seinem Brief Folgendes. Denn sich und einigen wenigen ließ er allerhand auserlesene Delikatessen vorsetzen. Den übrigen schäbige und lächerlich kleine Portionen. Die haben nicht nur Abfall gegessen, die haben auch noch wenig gegessen. Es geht nicht nur um Qualität vom Essen, es geht auch um die Menge vom Essen. Und merke da, der Gastgeber ist da ganz wichtig. Der sagt, du kommst das über, du kommst das über. Und er macht sichtbar, wen er als würdig und wen er als nicht so würdig betrachtet. Auch den Wein hatte er in winzigen Fläschchen in drei Sorten aufgeteilt. Nicht, damit man auswählen konnte, da hast du nicht vorbeigehen und sagen, den würden wir jetzt also schmücken, sondern damit man nicht ablehnen konnte. Da ist einfach einem etwas vorgesetzt worden. Eine für sich und uns, eine für die geringeren Freunde, und glauben wir, die geringeren Freunde, die haben nachher gewusst, ich bin ein geringerer Freund. Er machte nämlich graduelle Abstufungen bei seinen Freunden. Wer macht da? Der Gastgeber. Eine dritte für seine und unsere Freigelassenen. Das sind Sklaven, die freigelassen worden sind. Das wäre so die unterste dritte Schicht an dem Fest. Jetzt die Frauen, die haben oft auch noch separat gegessen. Sklaven haben gar nicht an dem Anlass gegessen. Die haben dann die Leftovers bekommen, also die Reste. Was wir hier auch wieder sehen, ist, gesellschaftliche Unterschiede werden auf problematische Art und Weise sichtbar gemacht. Und dadurch, dass sie sichtbar gemacht werden, an dem Anlass, werden sie auch verstärkt, betoniert, etabliert. Und jetzt gehen wir zurück, nachdem wir das ein bisschen wissen, jetzt gehen wir zurück in den Gottesdienst in der Gemeinde in Korinth. Könnt ihr es euch vorstellen? Schönes Haus, alles ist schön. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen, wie der Gottesdienst abgelaufen ist. Ich lese die ersten beiden Verse nochmal, dass wir wieder den Kontext haben. Es gibt noch eine Sache, sagte Paulus, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. Also der Paulus, der war weise, nicht alles, was ich höre, war. Aber er weiß, da gibt es Klickenbildung innerhalb der Gemeinde und die Klickenbildung findet im Gottesdienst statt, in dem wunderschönen Haus. Was wir da haben, ist, dass der Paulus sagt, es soll in der Gemeinde nicht sichtbar werden, was für anspruchsvolle oder schwierige oder problematische Verhältnisse in der Welt draussen sind. Das soll nicht in der Gemeinde auch so sichtbar werden. Jetzt könntest du kommen und sagen, aha, es darf gar nicht sichtbar werden in der Gemeinde und der nächste Vers sagt uns jetzt gerade das Gegenteil. Jetzt gehen wir den nächsten Vers anschauen. Es ist immer wichtig, dass wir alles lesen. Denn sagt er, so wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar. Und was wird jetzt sichtbar? Wer von euch im Glauben bewährt ist. Jetzt, was meinst jetzt du da, Paulus? Darf jetzt etwas sichtbar werden oder nicht? Und da müssen wir ein bisschen verstehen, den Hintergrund der Bibel. Da möchte ich euch aufzeigen, in einer Skizze. Also wenn wir da sagen, wir haben die ganze Menschheit. Da ist das Ebenbild Gottes in jedem Mensch drin. Und gegenüber der ganzen Menschheit sagt uns die Bibel, dass wir gastfreundlich wirken sollen. Ich würde sagen, man kann dem so sagen, die Bibel lehrt die Nachbarschaft. Das sind alles Nachbarn. Alle Menschen sind unsere Nachbarn, egal wo sie wohnen, auf Planet Erde, ob sie gerade da sind, wo der Michi Boli herkommt oder da ganz auf der Nähe, gerade nebendran. Wir sind Nachbarn, warum? Weil wir alle das Ebenbild Gottes in uns tragen. Aber jetzt gibt es eine zweite Gruppe, nenne ich die jetzt. Das sind die, die an Jesus Christus glauben. Und da ist nicht die Nachbarschaft, sondern da ist Geschwisterschaft oder Familie. Jetzt gegenüber allen Menschen sollen wir Gastfreundschaft leben. Gegenüber allen, selbst gegenüber unseren Feinden, sagt uns Jesus. Aber das heisst nicht, dass alle Teil der Familie sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Darum machen wir Live-Seminare, das nächste fährt am 6. Februar an, wo du Freunde einladen kannst, die Jesus nicht kennen, damit sie Jesus kennenlernen können. Das ist eine Art von Gastfreundschaft. Alle Menschen sollen nur gastfreundlich willkommen heißen, aber das heisst nicht, dass alle Menschen automatisch ein Bruder und eine Schwester in Jesus Christus sind. Da darf etwas sichtbar werden. Das ist das, was wir hier sehen, in diesem Text. Es darf sichtbar werden, wer zur Familie gehört. Und das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Es gibt Verbände, die das durcheinander bringen, oder Theologen oder Christen, die sagen, nein, wir alle sind doch Kind Gottes. Und wenn wir in der Bibel schauen, wird manchmal Kindschaft auch so angewendet. Aber die primäre Lehre, also zum Beispiel Apostelgeschichte 17, sehen wir da, aber die primäre Lehre der Bibel ist die Nachbarschaft von allen Menschen und die Geschwisterschaft von allen Gläubigen. Das darf man nicht durcheinander bringen. Jetzt, was wir hier sehen, an Sichtbarkeit, wie wird denn sichtbar, ob jemand an Jesus glaubt? Das wäre Taufe. Auch wieder in einem Monat machen wir eine Taufe hier im Gottesdienst, wenn du an Jesus glaubst und du bist nicht getauft. Warum denn? Das darf sichtbar werden. Wenn du dich taufen lassen willst, komm auf mich zu, melde dich bei mir. Aber das ist das, was wir hier haben. Und da sollen wir aufpassen, dass wir nicht eine falsche Klickenbildung machen. Das ist das, wo der Paulus darüber redet in diesem Text. Und darum haben wir auch eine doppelte Dynamik. Es darf etwas sichtbar werden, aber das Richtige muss sichtbar werden. Jetzt gehen wir zurück. Den Hintergrund müssen wir mitbringen. Die Nachbarschaft von allen Menschen wird gelehrt wegen der Ebenbildlichkeit Gottes und die Geschwisterschaft von allen Gläubigen. Jetzt zurück zum Paulus in Korinth. Wir sind immer noch in diesem schönen Haus, gell? Es ist Gottesdienst. Und dann sagt er, wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Warum sagt er da? Er erklärt es gerade. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt. Jetzt, wer würde hungrig bleiben? Wer selber zu arm ist, zum genug mitnehmen. So kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Das ist spannend. Ein Gottesdienst, wo man besoffen wird. Also Alkoholverbot haben sie keinen im Gottesdienst. Okay? Das Maß ist vielleicht nicht ganz so richtig gewesen. Man kann jetzt den Text ganz sicher nicht nehmen, um zu sagen, man darf keinen Alkohol nehmen. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass die einen genug hatten und das auch sichtbar gemacht haben. Alle haben es gesehen. Und andere müssen hungrig teilnehmen am Gottesdienst. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Und dann hat niemand mehr Hunger und dann besaufen die euch auch nicht im Gottesdienst. Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Merkt ihr, was jetzt da abgeht? In der Gemeinde sind die gesellschaftlich problematischen Unterschiede sichtbar gemacht worden und durch das verstärkt worden, betoniert worden. Und der Paulus sagt, das kommt nicht in Frage, dass das der Fall ist. Das darf nicht passieren. Da haben wir den Unterschied zwischen Arm und Reich, der sichtbar wird in der christlichen Gemeinde. Und die gesellschaftlichen Unterschiede, das war ein grosses Thema. Wie gehen wir mit denen um im Reich Gottes, in der Gemeinde von Jesus? In der ersten Christenheit. Und da mache ich eine erste Klammer auf, um euch das zu zeigen. Im Galater 3 lesen wir, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also wie wird man Teil der Familie? Ist man es einfach dadurch, dass man Mensch ist? Nein. Man muss an Jesus glauben. Dann wird man Kind Gottes. Dann wird man ein Bruder oder Schwester von Jesus. Und dann heisst es, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, da haben wir Taufe, wo das sichtbar macht. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und da ist mir ein spannendes Beispiel in den Sinn gekommen. Es gibt Länder, wo den Kindern Schuluniformen geben. Warum machen sie das? Damit die Unterschiede nicht gesehen werden. Das ist eigentlich nur ein christliches Prinzip. Und so hat ein armes Kind wird nicht als ein armes Kind sichtbar in der Schule, im Unterschied zum reichen Kind, das mit einem schönen Ding herkommt. Also da versucht man, das so zu machen. Das wäre eigentlich ein Beispiel für das. Und jetzt sagt der Paulus etwas Heisses. Hier, das wäre in der Familie, in der Gemeinde, ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Warum denn? Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Jetzt schauen wir zuerst mal Jude und Kirche an. Von was redet er da? Da redet er vom ethnischen Hintergrund der Leute. Juden sind ethnisch anders gewesen wie Griechen. Was der Paulus da sagt, ist, in der Gemeinde soll die Rasse keinen Unterschied spielen. In der Gemeinde soll es wahr nicht geben, keinen Rassismus. Jetzt, ich bin so froh, dass ich als ethnischer Appenzeller willkommen geheißen worden bin im Thurgau, bei euch. Oder? Da ist noch nicht so ein grosses Problem. Aber es gibt Rassenunterschiede, die ein grosses Problem sind. Ich habe am College in England hatte ich einen Freund, der war ein Tutsi, der hat eine Hutu-Frau geheiratet. Für alle, die wissen, was das heisst, ist das ein riesiges Zeugnis. Da hat eine Schlachterei gegeben von Millionen von Menschen zwischen diesen beiden Völkergruppen in Afrika vor einigen Jahren. Und wenn die Bibel sagt, dass du Christ wirst, heisst das, dass kein Rassismus da sein soll zwischen Hutus und Tutsi. Und die haben das ernst gemeint und die haben sich geheiratet. Ich hoffe, sie hätten dann auch noch ein bisschen gern dabei. Aber da bei uns in der Gemeinde soll es keinen Rassismus geben. Soll es nicht eine Diskriminierung geben aufgrund des ethnischen Hintergrunds, den wir haben. Das ist das, was Paulus da sagt. Und glaubt mir, erst wenn das geklärt ist und gelebt wird, hat die Gemeinde von den ersten Jahrhunderten auch nur ansatzweise eine Chance gehabt, die radikale Gastfreundschaft zu leben, die sie gelebt hat und das Herz der Gesellschaft erreicht hat. Was denken die, was hat die Gesellschaft gesehen? Da hat es Leute aus unterschiedlichen ethnischen Hintergründen, die kommen aus miteinander, die lieben sich. Die nächste Kategorie ist Sklave oder frei. Was ist das für eine Kategorie? Da geht es nicht um Rasse, sondern es geht um die gesellschaftliche Schicht, in der man ist. Also ist man eher unten in der Gesellschaft oder oben in der Gesellschaft. Jetzt in Indien gibt es ja Kasten. Kennt ihr das Kastensystem? Da gibt es die Unberührbaren, das sind die Untersten, die darfst du nicht einmal anlangen. Und dann gibt es andere Levels oder Schichten, Ebenen in der Gesellschaft. Und der Paulus sagt da, in der Gemeinde, in der Familie von Jesus, da soll die gesellschaftliche Schicht, aus der du rauskommst, nicht eine Rolle spielen. Es sollte nicht Diskriminierung stattfinden aufgrund der gesellschaftlichen Schicht, von der du kommst. Da gibt es jetzt bei der Rasse kann man sagen, Rassismus ist das Negative. Oder? Bei der Schicht kenne ich einfach kein Wort. Man könnte sagen Kastendenken oder man könnte sagen Schichtismus. Das ist jetzt einfach ein Wort, das ich erfinde. Schichtismus, da findest du nicht im Wörterbuch. Das ist ein negatives Wort, okay? Also in der Kirche, in der Gemeinde soll kein Schichtismus sein, soll nicht eine Diskriminierung sein aufgrund der gesellschaftlichen Schicht, von der du kommst. Dann nochmal eins, Mann und Frau. Wir sollen einander nicht behandeln oder anders behandeln, einfach weil du nur eine Frau bist oder weil du nur ein Mann bist. Es soll kein Sexismus da sein. Das ist das, was wir hier sehen. Und das ist ganz wichtig. In unserer Zeit müssen wir da noch eine Bemerkung machen, weil die Ideologie, die wir haben in unserer Gesellschaft, sagt, wir lösen Probleme in der Gesellschaft und in der Geschlechtlichkeit, indem wir den Unterschied auflösen zwischen Mann und Frau. Der Lösungsansatz ist, den Unterschied auflösen zwischen Mann und Frau. Der Kommunismus hat gesagt, wir lösen Probleme in der Gesellschaft, indem wir sagen, alle gehören zur gleichen gesellschaftlichen Schicht. Oder? Und das Dritte Reich hat gesagt, wir lösen das Problem von den ethnischen Unterschieden, indem wir einfach nur noch eine Ethnie haben und die andere rumen aus dem Weg. Also es gibt Lösungsansätze, die darauf beruhen, die Unterschiede aufzulösen. In der Bibel, das ist jetzt ganz wichtig, ist der Lösungsansatz nicht die Auflösung der Unterschiede, sondern die Versöhnung dieser Gruppen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz am Schluss der Zeit werden alle, die zu dieser Familie gehören, in Gottes neue Reich einziehen, das neue Jerusalem. Und dort lesen wir, dass es gewisse Leute hat, die auftauchen. Die Völker, also zum Beispiel die Appenzeller. Oder unsere äthiopischen Freunde. Oder die Amis. Oder hey, die Engländer mit ihrem feinen Weihnachtsessen, zum guten Glück, werden sie dort sein. Die Völker werden im Licht leben, das von der Stadt ausgeht, von dem neuen Jerusalem. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Also am Schluss haben wir nicht das Bild von, es gibt nur noch ein Volk, sondern Einheitsbrei. Nein, die ethnischen Unterschiede werden sichtbar sein. Zum guten Glück. Sonst hätten wir unsere italienischen Freunde nicht, die dann ihre Pizza machen könnten. Und so weiter. All diese Schätze der Völker kommen so rein. Aber die Völker, Tutus und Tutsis, sind versöhnt. Der Unterschied bleibt aber in einer versöhnten Art und Weise. Die gesellschaftlichen Unterschiede, würde ich sagen, auch. Wir haben Texte in der Bibel, die davon reden, dass es unterschiedliche Levels von Verantwortung wird geben in dieser neuen Gesellschaft. Ich sage es jetzt einfach mal so, das ist nicht in sich ein Problem, sondern wir werden versöhnt sein, der Herr Präsident und ich. Und auch Geschlechtlichkeit. Wir werden als Mann und Frau dort sein. Jetzt, da könnte man sehr viel sagen, aber viel Lösungsansätze von unserer Zeit beruhen darauf, dass die Unterschiede aufgelöst werden. Die Bibel sagt, das, was Gott erschaffen hat, ist gut. Und es soll zu einer Versöhnung kommen. Also nicht die Auflösung von der Unterschied, sondern die Versöhnung von der Unterschied. Das ist das, was wir in der Bibel haben. Und die Bibel sagt, wir sind zwar nicht gleichartig, aber wir sind gleichwertig. Klammern geschlossen, das sagt aber sehr viel aus darüber, wie es da in der Familie laufen soll. Da dürfen die unterschiedlichen Geschlechter zum Ausdruck kommen. Da dürfen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten da sein. Da dürfen unterschiedliche Hautfarben sein, hoffentlich. Und man darf auch unterschiedliches essen, wenn man miteinander essen. Zurück zum Korinther. Mögt ihr noch? Wir gehen zurück in das schöne Haus. Sind ihr dabei? In den Gottesdienst. Bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Und jetzt kommt der Paulus zu der Lösung von dem ganzen Problem. Und die Lösung ist eine total überraschende. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Und für die einen von euch klingelt es jetzt an. Das ist nicht einfach irgendeine Mahlzeit, sondern es ist das Abendmahl, wo jetzt da eingeführt wird. Ich habe den Text euch schon ein paar Mal vorgelesen, einfach ohne den Zusammenhang. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, wer? Jesus. Nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte. Die Lösung für das Problem in Korinth ist, dass der Paulus sagt, nicht du, dem das Haus gehört, bist der Gastgeber, sondern Jesus, der Herr, ist der Gastgeber. Und er gibt allen gleich. Er sagt nicht, ah, ich habe ein bisschen feineres Brot für die Angestellten. Für die Reicheren habe ich einen besonderen Tropfen Wein gefunden. Nein, alle kommen gleich über. Und das heisst, dass in der Gemeinde nicht ich als Pastor, nicht die Organisation, wo wir ein Teil sind davon, auch nicht du übrigens, der Gastgeber bist. Jesus Christus, der Herr, ist der Gastgeber. Und er, bitteschön, definiert, wie wir miteinander Umgang sollen haben. Und er gibt allen gleich. Allen. Darum haben wir heute das Kreuz abgenommen und haben es zum Abendmahltisch angetan, zum Klären. Wer ist es, der hier einlädt? Und das ist der Segen vom Glauben. Egal, was du für einen ethnischen Hintergrund hast. Egal, ob du Mann, Frau bist oder wo auch immer dazwischen. Egal, wo du stehst in der Gesellschaft, egal, wie arm oder reich du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, kannst du kommen und du bist gleichwertig wie jeder andere da innen, der an ihn glaubt. Jesus, der Herr, ist der Gastgeber und nicht ich oder du. Und keiner von uns hat das Recht. Und wehe, jemand von uns meint, er könne es definieren. Dann fangen wir an, Klickenbildung zu machen. Und dann werden wir nie, auch nicht nur ansatzweise, in die Kraft der Gastfreundschaft hineinkommen, die unsere Gesellschaft so bitter nötig hat, dass wir sie leben. Jesus sagt dann, das ist mein Leib, der für euch geopfert wurde. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, und merkt ihr wieder, es gibt nur einen Becher. Nicht verschiedene. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Paulus sagt dann, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, nein, das ist Jesus, nein, das ist der Paulus. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und jetzt wieder der Paulus, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib, an der Gemeinde, schuldig und am Blut des Herrn schuldig. Was heißt unwürdig? Ja, wir haben es gehört. Jetzt, wenn man diesen Text losgelöst liest, vor allem, was wir jetzt gehört haben heute, dann denkt man, jeder, der auch nur ansatzweise Sünde in seinem Leben hat, ist unwürdig zum Kommen. Aber bitte, für was ist das da? Genau für Sünder. Jeder, der sündigt und an Jesus glaubt, darf kommen. Und Jesus schickt uns weg und sagt, ich verurteile dich nicht, gang und tue im Fort nicht mehr sündigen. Was die Unwürdigkeit da ist, ist das, was wir vorhin gehört haben. Die Unwürdigkeit ist dann, wenn wir andere anschauen, die von einem anderen ethnischen Hintergrund haben und sagen, du bist es nicht wert. Das ist, wenn Rassismus da ist. Das ist, wenn Schichtismus da ist. Das ist, wenn Sexismus da ist. Das ist, wenn nicht Einheit da ist. Das ist unwürdig. Weil Jesus ist der Gastgeber. Verstehst du, wenn du anfängst, Unterschied machen, ist wie wenn Jesus der Gastgeber ist und dann sagst, du kannst nicht kommen, du kannst nur das weniger Gute haben. Jesus sagt, nein, alle kommen das Gleiche über. Das ist der Segen von Jesus. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Und das werden wir machen. Wir werden jetzt ein Lied singen miteinander und eine Zeit haben, wo du kannst prüfen kannst. Ist bei mir etwas vorhanden von diesen Kategorien, die wir gehört haben? Bei uns in der Schweiz haben wir vielleicht nicht so grosse gesellschaftliche Unterschiede. Aber es gibt zwischen den Geschlechtern grosse Konflikte. Es gibt zwischen den ethnischen Gruppen grosse Konflikte. Drehst du das auf eine bestimmte Art und Weise in die Gemeinde hinein? Dann tu Buße, sagt Jesus. Ich bin der Gastgeber. Alle, die an mich glauben, dürfen jetzt kommen. Ich bin der Herr. Und ich lade alle ein, die an mich glauben. Dann tu Buße von dem. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, dann musst du an Jesus glauben, damit du Teil der Familie kannst sein. Dann möchte ich nachher auch für dich beten. Wenn du dich noch nicht bekehrt hast, wenn du noch nicht umgekehrt bist von deinem Leben ohne Jesus, dann darfst du auch heute Morgen sagen, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte nicht nur Gast sein, ich möchte jetzt Kind werden. Dann bist du auch eingeladen, wenn das der Fall ist, zum Abendmahl reinzunehmen. Wir singen das Lied, wir singen es kurz, dann bete ich mit uns und dann tun wir integriert im Abendmahl tun wir auch den Lobpreis gestalten.
Nichts auf dieser Welt bedeutet mir mehr als Leben mit dir, die Hoffnung in dir. Gott, du bist hier. Ich hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß, hier wird mein Herz neu von Schuld und Scham frei. Gott, du bist hier. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner
mit uns. Es hat hier einen Tisch und hinten da ganz beim Kreuz, Jesus lädt dich ein und heisst dich willkommen. Und wenn du dein Herz Jesus noch nicht geöffnet hast, möchte ich jetzt für dich beten. Jesus, du lädst jeden Menschen ein, egal was die ethnische Herkunft ist, egal was für ein Geschlecht wir haben, egal wo dass wir in dieser Gesellschaft drinstehen, in der wir leben. Weil du möchtest, dass wir das Heil finden. Du möchtest uns von einem Gast zu einem Kind Gottes verwandeln. Und Vater im Himmel, durch deinen Geist, den wir vorne eingeladen haben mit dem Lied und wo wir geklärt haben, dass es bei dir Vergebung gibt und dass wir frei werden von Sünde und Scham, von beidem. Vater, wenn es Menschen da hat, die ihre Herzen noch nicht geöffnet haben für Jesus Christus, bitten wir dich, dass du ihnen die Herzen öffnest, dass sie sich bekehren zu dir hin, können ihre Schuld bekennen, ihre Knie können beugen und können sagen, Jesus Christus, ich gehöre ganz dir mit Haut und Haar und ich bringe dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung und hilf mir von jetzt weg ein anderes Leben zu führen. Und ich bin jetzt einen kurzen Moment still, du kannst in deinem Herzen ihnen einfach Jesus sagen, ich möchte dir gehören. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Nimm mich bitte an in deiner Familie jetzt. Aber Vater, nicht nur Gäste in dieser Welt müssen umkehren und Buße leben, sondern auch wir, die Jesus Christus schon kennen. Weil wir haben gesellschaftlich problematische Unterschiede und Konflikte importiert in die Gemeinde. Wir sind Klicken geworden da innen. Und wir haben Menschen abgelehnt aufgrund von ihrer Rasse, aufgrund von ihrem Geschlecht, aufgrund von der gesellschaftlichen Schicht, aus der sie kommen. Und zum Teil ist es vielleicht auch berechtigt, dass wir Probleme haben, weil wir wirklich negative Erfahrungen gemacht haben mit denen und weil wir verletzt worden sind von ihnen. Trotzdem forderst du uns auf, Jesus Christus, der Gastgeber, dass wir anders leben, dass wir sogar unsere Find lieben. Sogar die selber, die nicht zur Familie gehören, wie viel mehr die, die zur Familie gehören. Und an diesem Punkt tun wir auch Buss, Jesus Christus. Es tut uns leid für den Rassismus, den wir gelebt haben und wo wir vielleicht in der Tiefe gar noch nicht richtig erkannt haben, wie tief das da geht. Da bitten wir dich, dass du noch mehr aufdeckst. Für unsere Verachtung von Menschen aus anderen Schichten bitten wir dich um Vergebung. Und für unsere Verachtung von Menschen von einem anderen Geschlecht bitten wir dich um Vergebung. Du heisst ja alle willkommen, die an dich glauben, an deinem Tisch. So vergib uns und wir wollen zu dir kommen und wir danken dir, dass du auch uns vergibst. Und uns befreist von der Scham, die verbunden ist mit den Fehlern, die wir gemacht haben. Danke vielmals. Jesus, wir loben deinen Namen, dass du gestorben bist am Kreuz, genau für so Sachen. Es gibt kein Verdammnis mehr für die Leute, die an dich glauben und Glauben zu dir kommen. Und so kommen wir jetzt auch, alle zusammen gleichwertig. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Amen.